Ich möchte heute einen Text mit euch teilen, der mich ungemein fasziniert und von dem ich sagen kann, das möchte ich leben und das möchte ich erleben. Man könnte die Predigt auch überschreiben mit dem Wort, wie kommen Menschen zum Glauben? Oder einer sagt es dem anderen. Lasst uns den Text miteinander lesen, ihr könnt ihn mitlesen. Johannes 1, 35 bis 51. Am Tag darauf stand Johannes, der Täufer, wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias bedeutet übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs. Da sagte Nathanael zu ihm, aus Nazareth? Kann von dort aus etwas Gutes kommen? Philippus antwortete, komm und sieh. Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihm, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch Größeres sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Lass uns die Geschichte nochmal etwas genauer anschauen. Es beginnt damit, mit dieser Szene am Jordan, wo Johannes getauft hat und viele Menschen kamen und ihm zugehört haben. Er hat deutliche Worte gesagt, er hat getauft und er hat dann auch Jesus getauft. Er hatte Jünger auch, Johannes. Und am Anfang dieser Geschichte, die wir jetzt gerade gelesen haben, schickt er seine Jünger weg zu Jesus. Und sagt, das ist das Lamm Gottes, das ist das Lamm Gottes, dem müsst ihr folgen, nicht mehr mir. Ist schon allein das, da könnte man jetzt schon drüber predigen. Denn wenn jemand Jünger hat, dann möchte er sie ja eigentlich behalten. Aber er weiß, er ist nicht gekommen, die Jünger an sich zu binden, sondern sie zu Jesus zu schicken. Und das tut er, er ist gekommen, um das Kommen des Messias vorzubereiten und die Menschen hinzuführen zu ihm. Er ist Vorbereiter, er ist Bote, er ist Botschafter, er ist Wegweiser. Wenn wir weiterlesen, kommt jetzt erstmal die Geschichte mit dem Haus und wo er wohnt und so weiter. Und dann, aber genau dasselbe bei Andreas und Philippus. Aber aus einer anderen Position heraus. Auch sie weisen Menschen auf Jesus hin, sie führen sie zu Jesus. Bei Johannes ein öffentlicher Auftrag, groß, er war bekannt, die Leute liefen alle zu ihm. Andreas und Philippus in einer ganz anderen Position, die waren gerade erst zum Glauben gekommen, sie hatten gerade den Messias gefunden, sie hatten gerade das gefunden, wo sie lange nachgesucht hatten. Und schon sagen sie ihren nächsten Bruder und wahrscheinlich Freund weiter, wir haben den gefunden, und führen sie zu Jesus. Sie führen sie zu Jesus. Bei Philippus ist es dann nochmal ein bisschen anders. Jesus begegnet ihm direkt. Er ruft ihn zur Nachfolge ohne Vermittlung. Ist niemand dazwischen. Allerdings wird erwähnt, dass Philippus in Bethsaida wohnt. Und in Bethsaida wohnten ja auch Andreas und Petrus. Und ich vermute mal, diese Szene, die wir so gedrängt in der Bibel haben, in diesen paar Versen, ist nicht an einem Tag geschehen. Sondern vielleicht lag Zeit dazwischen. Und vielleicht hatte Philippus ja auch gemerkt, was mit den beiden Brüdern da passiert ist, mit diesen Fischern am See. Die kannten sich ja in so einem Dorf damals, ich denke, da kannte man sich. Das war nicht so wie heute. Und da kannte man sich direkt. Und vielleicht hat er gehört, oh Mann, da waren Petrus und Andreas und die haben sich auf einmal so verändert und die reden immer von so einem Messias. Und als Jesus ihm dann direkt begegnet, folgt er ihm sofort. Und er macht's genauso. Er geht zu Nathanael und sagt ihm, wir haben den gefunden. Und dann passiert es, dass Jesus zu ihnen spricht und an ihnen handelt. Im ersten Fall nimmt er sie mit nach Hause. Als die Jünger des Johannes zu Jesus gehen, fragen sie ja, wo wohnst du? Ich denke, das ist so eine Frage wie, ich meine, wo wohnst du ist ja, kann man sagen, Salia Allee so und so. oder Stolberger Straße XY. Aber das sagt er ja nicht, sondern er sagt, kommt mit. Und ich denke, diese Frage, wo wohnst du, ist einfach die Frage, wie lebst du? Wie lebst du? Und dann sagt er, kommt mit mir nach Hause. Sie sind dann am Rest des Tages bei ihm zu Hause, erleben ihn. Was sich genau dort abspielt, das wissen wir nicht. Wir haben das schon öfter als Bibliodrama gespielt mit verschiedenen Gruppen. Einige von euch haben da auch schon mal mitgespielt. Und es ist dann ganz interessant bei den Leuten, die sich in diesem Haus positionieren, in diesem Drama, was sie dann erleben. Jedenfalls lernen sie Jesus so kennen, dass es ihnen hinterher klar ist, dass er der Richtige ist. Denn danach laden sie die anderen ein, ihm zu folgen. Und dann erfahren ja Petrus und Nathanael von Jesus Dinge, die sie umhauen. Petrus bekommt seine Lebensberufung zugesprochen, Fels. Und Nathanael bekommt erstmal riesen Wertschätzung. Du bist ein rechter Israelit, an dem kein Falsch ist. Und dann, dass Jesus ihn schon lange im Blick hat, das ist ja auch was Besonderes. Und dann kriegt er diese Lebensperspektive, du wirst Größeres erleben. Johannes, Andreas und Philippus, Wegweiser, Begleiter, Zeugnisgeber, Ankündiger, zu Jesus hin und Jesus macht dann das Eigentliche. Das möchte ich leben, dieser Wegweiser sein, und das möchte ich erleben, nämlich dann, dass das Jesus das Eigentliche macht, weil was ich nicht machen kann, was keiner von uns machen kann. Jetzt noch mal etwas systematischer. Wie kommen Menschen zum Glauben? Erstens, manche werden direkt angesprochen wie Philippus. Sie haben vielleicht vorher schon Christen kennengelernt, vielleicht ist er in der Firma ein Christ oder in der Nachbarschaft oder jemand hatte eine gläubige Großmutter oder einen Kollegen, der an Gott glaubte oder Nachbarn, die nett sind und sonntags morgens immer aus dem Haus gehen und man merkt, aha, die gehen zur Kirche und die sind eigentlich ganz in Ordnung. Und dann kommt ein Ereignis, was zum Nachdenken bringt, vielleicht auf einmal die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Frage nach Gott. Plötzlich ist da Interesse und sie machen sich auf, gehen in einen Gottesdienst oder in eine christliche Veranstaltung und lernen dort Jesus kennen. Aber es ist nicht so, dass sich jemand abschleppt und sagt, hey, komm mal mit. Ich denke bei der Geschichte bei Philippus auch an die Menschen, die von Gott träumen, von Jesus träumen. Das passiert besonders Menschen anderer Religionen, dass sie träumen von einem Mann, der ein weißes Gewand anhat und der wie so eine Lichtgestalt ist. Und sie wissen nicht, wer das ist. Frage, hat das jemand von euch schon mal erlebt? Kennt jemand von euch einen Menschen, der das geträumt hat? Niemand. Ich auch nicht. Ja, du kennst jemand, der von Jesus geträumt hat? Du selber. Okay, aber jetzt, du kennst ihn ja. Du kennst ihn ja. Aber ich kenne jetzt andere Leute, die wissen, da gibt es ganz viele, zum Beispiel Muslime, die von Jesus geträumt haben und nicht wussten, wer es war. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch niemanden kennengelernt. Und jetzt dachte ich, vielleicht ist es ja unter uns jemand. Schade. Lasst uns beten, dass wir solche Leute kennenlernen und dass wir ihnen erklären können, von wem sie geträumt haben. Vielleicht könnte man da auch mal unsere Flüchtlinge fragen, habt ihr schon mal von so einem Mann geträumt? Jemand was gesagt? Nee. Okay, also das gibt es, dass Leute, die keine Ahnung haben von Jesus, von ihm träumen und nicht wissen, wer ist das denn? Und aber wissen, es war kein normaler Traum, es war ein besonderer Traum. Und dann können wir ihnen erklären, du hast von Jesus geträumt. Ja, lasst uns dafür beten. Ja, davon spreche ich. Aber es wäre schön, ich denke, da gibt es auch in Aachen welche. Jesus, lass uns die finden. Lass uns die finden, die von dir schon geträumt haben und nicht wissen, wer das war. Und lass uns offen sein dafür und vielleicht auch mal den Mut haben, nachzufragen, Jesus, wir würden so gern erklären, wer du bist. Zweitens, also es ist direkt, Leute kommen direkt zum Glauben, indem sie von Jesus träumen oder direkt von Jesus angesprochen werden, wie Philippus. Zweitens, die meisten kommen zum Glauben, indem ihnen Christen davon erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben und von ihnen zu Jesus geführt werden. Und dafür braucht es gar nicht viel. Manche denken ja, bevor ich da etwas weiter sagen kann, müsste ich ja predigen können, müsste ich mich super gut auskennen, müsste ich gut reden können, müsste ich vielleicht Theologie studiert haben. Aber das ist überhaupt alles nicht nötig. Es sind ganz normale Leute, die hier weitersagen. Und die sind gerade erst, haben sie Jesus kennengelernt. Die sind auch nicht jahrzehntelang schon Christen, sondern sie haben ihn gerade kennengelernt und dann sagen sie schon weiter. Man braucht keine Ausbildung, um von Jesus weitersagen zu können. Und man braucht auch überhaupt nicht predigen, denn sie predigen gar nicht, sondern sie bezeugen, was sie erlebt haben. Und das ist alles. Sie bezeugen, was sie erlebt haben. Sie müssen nur weitersagen, was wir erlebt haben, das reicht. Und es ist viel überzeugender, als wenn wir Menschen anpredigen. Das wollen sie nämlich meist gar nicht. Wir können erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das kann jeder, denn jeder kann das erzählen, was er erlebt hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist in Ordnung. Und das tun sie hier auch. Sie sagen einfach ihrem Bruder, ihrem Freund, ich habe den gefunden, nach dem ich so lange gesucht habe. Der Messias ist unter uns. Komm doch mal mit. Und was auch bemerkenswert ist, sie sagen es weiter in ihren ganz normalen menschlichen Beziehungen. Der eine seinem Bruder, der andere seinem Freund. Wir wissen nicht genau, Nathanael, was für eine Beziehung sie haben, aber es scheint so, dass es ein Freund ist. Jedenfalls kennen sie sich gut. Vielleicht ist es auch ein Nachbar, vielleicht ist es ein Kollege. Die kennen sich und Philippus sagt es ihm weiter. Das heißt, das Evangelium fließt in den Primärbeziehungen. Und das ist eigentlich auch das Schönste, denn das sind ja die Menschen, die uns am nahestehendsten sind. Und wenn wir da gute Beziehungen haben, dann kann das Evangelium da gut fließen. Manchmal gehen wir ja, also nicht alle, aber manche von uns gehen ja leichter auf die Straße, als dass sie ihren Familienangehörigen von Jesus weitersagen. Und es ist manchmal auch eben sehr herausfordernd, weil die eigenen Familienangehörigen ja auch nicht unbedingt sehr Gott zugewandt sind, könnte sein. Jedenfalls erlebt das der Philippus hier, der Nathanael ist ja am Anfang sehr skeptisch und sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Da kann doch gar nichts Gutes herkommen. Und es ist so ein bisschen so ein spöttischer Unterton da drin. Und das kann natürlich schon sein, dass wir dann so abgeklopft werden mit so typischen kritischen Reaktionen und spöttischen Rückfragen. Wie kommen Leute zum Glauben? Das erste, Jesus spricht sie direkt an. Zweitens, sie kommen zum Glauben, indem sie angesprochen werden, indem wir ihnen unser eigenes Erleben mit Jesus bezeugen. Drittens, indem sie kommen und sehen dürfen. Denn als sie sie angesprochen haben, und egal, ob sie jetzt kritisch sind oder nicht, sagen sie, sie versuchen sie ja nicht zu überzeugen, sondern sagen, komm und sieh. Komm einfach mit, teste. Komm. Komm mit, schau es dir an. Und es könnte zweierlei sein, dieses Komm und sieh. Das könnte sein, wir laden die Menschen nach Hause ein zu uns. Komm und sieh. Komm und sieh, wie ich lebe. Es könnte sein, wir laden sie ein, in den Gottesdienst zu kommen. Komm und sieh, wie wir Gottesdienst feiern. Dass wir in den Alpha-Kurs einladen. Komm und sieh, oder in Hauskreis. Komm und sieh, wie wir Gemeinschaft leben. Und indem Menschen dann einfach dabei sind, erleben sie, wie wir beten. Erleben sie, wie wir mit ihm sprechen. Erleben Sie, wie wir miteinander umgehen, wie wir auf die Hilfe Gottes hoffen, wie wir uns senden lassen, wie wir unsere Prioritäten leben. Und so sind die Menschen, die mit uns leben, durch unser Leben konfrontiert mit Gott. Natürlich nur dann, wenn wir wirklich im Alltag auch mit unserem Gott leben. Und wenn auch Gemeinde deutlich anders ist als der Sportverein. Nicht, dass wir besser wären, aber wir haben die Möglichkeit, anders umzugehen mit Dingen, die schwierig sind. Wir haben die Chance, anders umzugehen mit Konflikten. Wir haben die Chance, anders umzugehen mit unseren Nöten. Wir haben dieselben Nöte wie alle anderen Menschen, aber wir können anders damit umgehen. Und das ist natürlich eine Herausforderung, auch für uns. Und trotzdem, letzten Sonntag hat Susi gepredigt über das Salz und Licht sein. Und es ist ja nicht, dass Jesus uns sagt, strengt euch an, Salz zu sein, strengt euch an, Licht zu sein, sondern er sagt, ihr seid Salz, ihr seid Licht. Da müssen wir gar nichts dafür tun, denn Jesus lebt in uns. Und auch wenn unser Licht nur noch glimmt oder gar ausgegangen ist, er entzündet es gerne wieder neu. Das Licht ist in uns, wir sollten es nur nicht unter einen Eimer stellen. Sondern es soll brennen dürfen. Ich glaube, das ist eine große Chance. Einige von euch haben große Familien. Ich glaube, dass da viel rüberkommt von Liebe Gottes. Ihr könnt Menschen einladen zu euch. Sagen, komm und sieh, komm einfach, wie wir als Familie mit Jesus leben. Komm und sieh. Können unsere Gruppen einladen, wo wir zusammenkommen in den Gottesdienst. Komm und sieh, guck's dir an. Guck's dir an, hör's dir an. Und Ein zweites, wie wir sagen können, komm und sieh, ist, dass wir beten mit Leuten. Dass wir sagen können, wenn wir Menschen erleben, die irgendwelche Nöte haben, darf ich mit dir beten? Damit führen wir sie auch zu Jesus und sie müssen sich vorher nicht bekehren. Sie müssen vorher nicht an Gott glauben. Wir können mit Atheisten, die das zulassen, beten. Wir beten ja. Und ich finde das so entspannend. Früher habe ich immer gedacht, ich muss Leute überzeugen vom Glauben. Und dann habe ich missionarische Gespräche geführt und Glauben erklärt. Und ich konnte das super gut und ich kann das gut. Aber damit ist noch keiner zum Glauben gekommen. Und manchmal war das Echo, dass sie sagten, ja, du denkst ja, wir glauben nicht richtig. Und dann haben sie sich abgelehnt gefühlt. Es ist ein ganz anderer Zugang, wenn man durchaus mit Menschen, die kritisch sind, die sagen, ich kann das alles nicht glauben und ich weiß nicht und so, sagen, okay, ich glaube an ihn, du bist da gerade krank, kann ich für dich beten? Ich glaube einfach, dass Gott Heilung gibt. Das passiert jetzt nicht immer, aber das passiert ab und zu und das wäre doch ein Test wert. Und dann können wir beten. Und ich muss gar nicht irgendwas von den Leuten verlangen, ich muss keinen Glauben verlangen, ich muss nicht irgendein Glaubensbekenntnis verlangen oder irgendwas anderes, sondern einfach schlicht die Bereitschaft, sie sagen, okay, kann ja nichts schaden. Und dann kann Gott wirken. Und er tut es. Nathanael wird in der Tiefe berührt. Petrus wird in der Tiefe berührt. Sie führen sie zu Jesus und mehr brauchen sie nicht tun. Und die Menschen werden berührt. Beide bekommen eine große Verheißung zugesprochen. In dem Fall der beiden handelt es sich nicht um schwache Menschen. Ich glaube, dass Petrus und Nathanael ihr Leben ohne Gott gut gemeistert haben. Dass sie gut klargekommen sind mit ihrem Leben. Aber Gott hatte etwas mit ihrem Leben vor. Und manche kommen durch Nöte zum Glauben, indem wir für sie beten, weil sie Nöte haben. Aber Gott will auch die Starken. Warum? Weil er auch mit ihnen etwas vorhat und weil sie fehlen in seinem Reich. Weil sie fehlen in seiner Gemeinde. Weil sie die Lücken sind sozusagen. Und er hat etwas mit ihnen vor. Und es geht darüber hinaus über das allgemein bürgerliche Leben mit Familie, Beruf, Kindern, einem schönen Haus und ein paar Hobbys. Und ich glaube, ich kenne viele Menschen, die haben einfach das, sind damit auch glücklich. Und ich muss ihnen nicht einreden, dass ihnen irgendetwas fehlt, aber ich glaube, dass sie fehlen im Reich Gottes, weil Gott etwas mit ihnen vorhat, weil Gott etwas mit ihnen machen möchte, weil er sie braucht und ihnen noch ein Ziel darüber hinaus geben möchte. Ja, Nathanael wird zutiefst angesprochen dadurch, dass er erfährt, dass Jesus Dinge weiß von ihm, die er eigentlich nicht wissen kann. Das erleben ja auch einige Menschen, dass sie durch ein prophetisches Wort in so einem Gebet etwas hören, was eigentlich derjenige nicht wissen kann. Und dann bekommt er eine Perspektive. Und es ist etwas, was wir in der Gemeinde ja auch immer mal wieder erleben, dass jemand zum Gottesdienst kommt, ganz fremd ist und hinterher sagt, irgendwie scheint, ja, der Prediger, die Predigerin hat mich offensichtlich gekannt, weil das war jetzt genau für mich. Oder das Lied, das da gesungen wurde, das war genau für mich. Und jemand bricht in Tränen aus. Und dann ist einfach jemand anders am Werk. Menschliche Argumente können Vorurteile klären, können zum Nachdenken bringen, vielleicht auch zum Umdenken, vielleicht auch zu einer gewissen Öffnung. Aber dass jemand Gott erlebt, das können wir nicht bewirken. Das kann nur er. egal wie schön und toll und perfekt ein Gottesdienst ist oder ein Gespräch. Nathanael kommt zu der Erkenntnis, du bist Gottes Sohn, der König von Israel. In dieser Phase war Philippus gar nicht mehr beteiligt. Jesus hat sein Werk getan. Und darum beten wir immer, dass Gott das Wort ergreift in einem Gottesdienst, in einer Veranstaltung, wenn wir zusammenkommen. Und dass es nicht von uns abhängt. Und das ist so entlastend, es hängt nicht von uns ab. Es ist Gottes Werk. Was brauchen wir dafür, dass dies geschehen kann? Ich glaube, es muss uns wieder bewusst werden, was wir in Jesus gefunden haben, was er uns geschenkt hat, wo er unsere Lebensqualität erhöht hat. Wenn wir lange mit ihm gehen, wissen wir ja manchmal gar nicht mehr, wie es vorher war ohne ihn. Aber wir können uns überlegen, was habe ich denn jetzt für eine Lebensqualität durch ihn? Dann brauchen wir Mut. Einzuladen, zu sagen, komm und sieh. Komm und sieh. Auch wenn so vieles unvollkommen ist, das macht nichts. Die Freiheit, mit Fehlern umzugehen oder Fehler zu machen und dann wieder weiterzugehen, ist auch eine Lebensqualität. Ich hoffe, wir bekommen da noch mehr davon im Laufe der nächsten Zeit. Mehr Freiheit, Fehler zu machen und mit Fehlern umzugehen. Und dann werden wir alle mutiger, wenn man nicht mehr die Angst haben muss, wie für Fehler kritisiert zu werden, sondern dann weitergehen zu können, einfach wieder aufzubrechen. Also dass wir Mut bekommen, Menschen einzuladen. Vielleicht haben wir ja auch Angst, mit Leuten zu beten, weil wir denken, da passiert nichts. Wir müssen den Leuten ja nicht verheißen, dass die jetzt oder versprechen, dass sie jetzt auf einmal paradiesische Zustände erleben. Nein. Einfach die Liebe Gottes. Das reicht. Oder vielleicht haben wir Angst, sie einzuladen, weil wir denken, naja, bei mir ist es unaufgeräumt und manchmal streiten wir uns auch. Ich hatte am Mittwoch den UNESCO-Club hier. Die haben sich interessiert für unsere Gemeinde. Und ich habe ihnen die Räume gezeigt, das waren alles ältere Herrschaften, seriös, vermutlich gebildet, das weiß ich nicht. Und ich habe ihnen dann die Räume gezeigt und ich habe an manchen Ecken gedacht, naja, hier ist schon etwas unaufgeräumt und so weiter und auch nicht sogar, naja, irgendwie so. Und dann sagten sie hinterher, es hätte sie doch sehr beeindruckt, wie aufgeräumt es wäre bei uns. Dass das alles so gut in Schuss und in Ordnung sei. Ups. Okay, also klar, es kommt darauf an, wie man hinguckt. Für viele von uns denken, naja, da könnte man auch mal mehr aufräumen, können wir auch, können wir wirklich in manchen Räumen. Aber es ist eben doch, es war die Ausstrahlung, es ist gut aufgeräumt. Also Rainer, besonders die Küche, wo bist du, war super aufgeräumt. Und Küche ist ja sonst öfter Chaos. Also es ist einfach gut. Vielen Dank, dass du dafür sorgst. Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Der räumt gerade auf. Okay. Der räumt gerade auf. Ja, aber auch sonst. Und die waren sehr beeindruckt. So, wir sind dann durch alles durchgegangen. Und ey, wir brauchen uns nicht schämen. Wir können sagen, komm und sieh. Und wir brauchen das Vertrauen. Ey, Rainer, da bist du. Ich habe gerade von dir gesprochen. Hast du es gehört? Die Leute, die von der UNESCO da waren am Mittwoch, die haben gesagt, es ist so aufgeräumt überall. Und ich denke sie. Und ich denke, sie haben vor allen Dingen die Küche gesehen. Aber auch das andere. Es ist gar nicht so schlimm, dass es nicht überall so blank und aufgeräumt ist. Das ist schon okay. Wir brauchen uns nicht zu schämen, wir können sagen, komm und sieh. Und wir brauchen Vertrauen in Gottes Wirken, dass er es tut und wirkt. Auch wenn etwas direkt gesprochen oder übertragen gesprochen nicht so aufgeräumt ist. Das macht nichts. Er tut es. und wir geben ihm Raum. Und Jesus, dafür danke ich dir. Und ich finde es faszinierend, was in dieser Geschichte passiert. Da sind ganz einfache Leute, die dich gerade erst kennengelernt haben und von dir weitersagen. Einfach nur erzählen, was sie erlebt haben und einladen, und du handelst. Und das wünsche ich mir, dass wir einfach die Freiheit bekommen, es neu und wieder zu tun oder weiter zu tun. Manche sind vielleicht auch entmutigt, aber dass auch du da Entmutigung wegnimmst und wir wieder neuen Mut bekommen, auch sehen, was wir in dir haben, und dass wir wirklich sagen können, komm und sieh, dass wir dich haben und dass Menschen dich erleben, wenn wir sie einladen. Wenn wir sie einladen, zu kommen, zu uns nach Hause oder in den Gottesdienst oder in den Hauskreis oder in ein Team, in eine Veranstaltung, oder wenn wir sie einladen zu dir, indem wir für sie beten. Zu Hause, im Betrieb, in der Schule, wo auch immer. Gib uns den Mut neu. Rüste uns aus. Und wirke du. Du tust es ja. Gib du Menschen Träume von dir. Menschen, die dich noch nicht kennen. Gib ihnen Hunger und Neugier und lass sie uns finden. Dass sie uns finden. Amen.